Herzlich willkommen bei Partners in Crime and Sports. Mein Name ist Lara.
Mein Name ist Bijou und ja, wir sind wieder bei einer Sportfolge angelangt. Diesmal geht es tatsächlich mal um eine neue Rubrik, würde ich sagen. Und wir haben natürlich wieder einen Special Guest mit dabei. Und ja, willst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Hanna und ich bin hobbymäßig Springreiterin.
Ja, also das ist auch unser erster Sport, wo man nicht irgendwie mit sich selbst ist. Da sind Tiere dabei. Und ich finde Sportarten mit Tieren immer richtig krass, weil man ja da nicht nur so sich selbst hat, sondern auch noch so den Tierpart mit dabei. Und ich glaube, es kann schon ein bisschen herausfordernd manchmal sein. Aber wir fangen an mit der allerersten Frage. Und zwar, was ist Springreiten überhaupt?
Also Springreiten, also es gibt ja verschiedene Arten von Reiten und Springreiten ist eben eine Disziplin und die wird nochmal unterteilt. Also es gibt dann eben nochmal Stilspringen oder Zeitspringen oder Punktespringen und eben das Stilspringen ist, dass man keine begrenzte Zeit hat, aber man muss halt sozusagen schön springen. Also es kommt darauf an, wie man dann über den Sprung geht und wie schön das aussieht und dass es alles koordiniert ist und nicht halt so ein bisschen alles versetzt ist und da kommt es halt wirklich drauf an, dass es eben wirklich halt so aussieht, als wäre so der Reiter mit dem Pferd so eins. Dann gibt es eben das Zeitspringen. Da ist das Aussehen komplett scheißegal. Hauptsache, du bist schnell und du wirfst nichts runter. Also, dass keine Stangen fallen dürfen und keine Fehler passieren. Und da ist dann halt wirklich nur die Zeit. Und es gibt dann auch eine vorgegebene Zeit. Und wenn man die dann aber überschreitet, dann ist man ausgeschieden. Und dann das Punktespringen, damit habe ich jetzt tatsächlich noch keine so viel Erfahrung gemacht. Aber da kriegt man eben verschiedene Punkte. Also man hat mehrere Starts und dann kriegt man verschiedene Punkte dafür, wie schnell, wie weit man war. Und dann kommt man eben entweder eine Runde weiter oder nicht. Und der dann am Ende eben die meisten Punkte hat, hat dann gewonnen.
Und was machst du dann von den drei Sachen?
Also vor allem Zeitspringen und ab und zu ein bisschen Stilspringen, weil Stil ist jetzt nicht so unsers, es ist immer ein paar Patzer dabei, aber ja, also das Zeitspringen, da hat man noch so die besten Chancen. Ja.
Also gibt es dann so eine bestimmte Zeit, die ihr einhalten müsst?
Also so komplett auswendig weiß ich das jetzt nicht und es kommt auch immer komplett drauf an, wie hoch man springt. Also es gibt da ja verschiedene Klassen von E bis S, was weiß ich, wie viele Sterne. Und da kommt es eben dann immer drauf an, wie viele Sprünge der Parcours beinhaltet und eben auf die Klasse drauf an. Und dann hat man eben so eine Zeit. Aber eigentlich reicht es locker. Also außer man muss halt irgendwie, das Pferd bleibt stehen und man muss dann nochmal sozusagen neu anreiten. Dann kann es schon knapp werden. Aber an sich reicht das eigentlich.
Okay.
Okay, du hast ja gerade gesagt, du machst ja am meisten eben das Zeitspringen. Was braucht man da ungefähr für eine Ausrüstung? Also wenn du jetzt zum Beispiel trainierst oder jetzt Wettkampf hast auch, was braucht man da alles, sowohl für Mensch als auch für das Pferd drin?
Also fürs Pferd ist tatsächlich das teuerste und das wichtigste. Also man braucht auf jeden Fall Beinschutz, also Gamaschen. Also der hat immer zwei Gamaschen vorne an den Beinen. Dann gibt es auch noch Gamaschen für die Hinterbeine, aber das ist eher so zur Zierde. Es gibt viel, was man selbst noch dazu nehmen kann, was man aber nicht muss. Zum Beispiel Hufglocken, das ist halt einfach nochmal ein Schutz für die Hufe, wenn die halt gegen die Stange kommen, dass es halt nicht so sehr weh tut, weil die Stangen sind halt meistens aus Holz und das tut dann schon nicht wenig weh. Dann muss ein Pferd natürlich einen Springsattel haben. Das ist eben ein Sattel mit einem extra kurzen Blatt und da hat man die Beine dann auch mehr angewinkelt als zum Beispiel in einem Dressursattel, wo es ja drauf bestimmt ist, dass das Bein relativ gerade nach unten geht. Dann eine Trense, das ist eben das, was die Pferde auf dem Kopf haben. Da gehören dann natürlich dann auch die Zügel dazu und eine Schabracke für unteren Sattel. Das sind dann eigentlich so die Decken, die man unter den Sätteln sieht. Und der Rest ist eigentlich bei den Pferden eigentlich freiwillig. Also es gibt dann noch ein Vorderzeug. Das hilft dann sozusagen dabei, dass der Sattel nicht verrutscht. Und dass der Sattel nicht verrutscht, hat man natürlich auch einen Sattelgurt. Und da gibt es eben dann diese Vorderzeuge, die dann eben nochmal so ein extra Schutz sind, damit da halt wirklich nicht überm Sprung, wenn halt das Pferd dann in der Senkrechten ist sozusagen, dann der Sattel halt mit dem Reiter einfach mal Tschüss sagt. Ja, und sonst beim Reiter ist die Ausrüstung eigentlich auf dem Turnier auf jeden Fall halt eine weiße Reithose, dann ein Turnier-T-Shirt und ein Jackett ist ganz wichtig. Und das Allerwichtigste ist ein Helm. Und ja, sonst braucht man eben gescheite Stiefel. Also man kann auch mit Stiefeletten und Chaps reiten. Das kennt man so ein bisschen von der Western-Richtung. Aber da gibt es eben auch Chaps, halt eben eigentlich für Kinder, die halt schnell wachsen. Ja, genau. Und Helm. Handschuhe sind beliebig. Ich persönlich möchte keine Blasen an meinen Händen haben, darum nehme ich lieber Handschuhe. Und dann, was auch jeder noch entscheiden kann, sind Sporen. Ich weiß nicht, soll ich erklären, was das ist?
Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was es ist.
Okay, also Sporen sind so Metallklammern sozusagen, die man unten an die Stiefel, an die Fersen dran macht. Und da steht dann nochmal was ab. Und das ist eigentlich stumpf, aber das hilft sozusagen dem Reiter, eine feinere Hilfe dem Pferd zu geben, um halt einfach so ein bisschen sensibler, schneller eine Reaktion zu bekommen. Und sonst eine Gerte. Also, das ist so die Grundausstattung.
Ist
Ja.
auch schon recht viel, also gerade
Ja.
auch mit dem Pferd.
Ja. Und dann kommen natürlich noch so die Schutzwesten dazu, die aber dann eben jeder selbst aussuchen muss, ob man eine will oder nicht. Ich persönlich habe zum Glück eine und tatsächlich eine mit einem Airbag drin. Also sobald ich vom Pferd falle, löst sich das ab und dann bläst sich meine Weste auf. Die hat mir auch tatsächlich schon einmal so das Leben gerettet, so ein bisschen. Und die blasen sich dann wirklich auf im Nacken und überall und vor allem um die Wirbelsäule rum, dass man da dann wie so ein Kissen fällt. Ja.
Okay, also das ist eine gute Erfindung. Ja, ich meine, du
Ja, du
fällst ja
kommst.
schon hoch runter. Also,
Ja.
willst du mal erzählen, was dir da passiert ist, oder?
Ja, kann ich gerne machen. Also es war ein Training. Also es war jetzt nicht irgendwie ein wichtiges Turnier, von dem her war es jetzt im Endeffekt jetzt nicht so dramatisch. Aber ich hatte ein Training bei meinem Trainer auf einer anderen Anlage. Und da gibt es, also man kann entweder bei ihm eine Einzelstunde machen oder eine Gruppenstunde. Und in dem Fall war ich in der Gruppenstunde. Das heißt, da sind dann noch mehrere Reiter. Und ja, also der Trainer baut ja dann immer so einen Parcours auf und tut es sich ja vorher überlegen, was man macht. Und genau, wie man es halt auf Reitstellen kennt, hat eigentlich jeder Reitstall einen Hund. Und ich bin dann da also meinen Parcours geritten und bin halt über meine Sprünge drüber. Und dann bin ich gerade um eine Ecke rum. Da kam dann der Hofhund auf den Platz geschossen und ist hinter meinem Pferd hergerannt und ist halt voll auf die Hinterhand, also auf den Po meines Pferdes drauf los. Also richtig bellend, halt, also hat ihn richtig fixiert, ist auf ihn zugeschossen. Ja, und das ist auch das Letzte, an was ich mich erinnere. Ja, weil das ist halt so der tote Winkel vom Pferd, ist eben der Po. Und ja, das Einzige, was ich dann noch weiß, ist, wie ich halt gespürt habe, wie ich so ein Rodeo gemacht habe und dann, wie ich auf dem Boden aufgeklatscht bin und meine Weste zum Glück aufgelöst hat. Aber ja, das war schon
Das ist
mächtig.
krass. Ja. Aber ich meine, der Hund ist es ja eigentlich gewohnt, dass da Pferde sind,
Ja,
oder?
eigentlich ist er auch sehr brav, aber er ist halt schon ein bisschen älter und er ist auch langsam wird er blind und taub. Und dann, wir wissen nicht, was da wirklich war. Es war wahrscheinlich irgendeine Druckschlussreaktion bei dem. Aber
Ja,
ja.
aber zum Glück ist nichts weiter dann passiert.
Ja, also ich hatte eine Gehirnerschütterung und ich musste meinen Helm leider Gottes wegwerfen und musste mir einen neuen holen. Aber also meinem Pferd ist zum Glück absolut nichts passiert. Also zum Glück war es nur ich. Ja, aber es war halt trotzdem, es war halt schade.
Ja, aber lieber der Helm als der Kopf.
Ja,
Ja, das stimmt.
ja.
Generell so beim Springreiten, um wieder so ein bisschen zurückzukommen, gibt es da so bestimmte Pferde oder ist es eigentlich egal, was für ein Pferd man dann hat und mit dem man das machen will?
Also an sich ist es egal, mit was für einem Pferd, wie alt man startet. Es kommt dann nur darauf an, dass die Pferde nicht zu jung sein dürfen. Da gibt es halt dann so die Richtlinien, mit welchem Alter Pferde eingeritten werden dürfen und dann auch erst aufs Turnier dürfen. Und da gibt es dann auch eigene Startplätze, wo die dann halt nur für Jungpferde sind, explizit. Mit denen kann man halt dann natürlich nicht auf einem normalen Turnier starten. Aber an sich ist die Rasse echt egal. Also man kann da mit einem Shetland-Pony versuchen zu springen. Das ist eigentlich wirklich egal. So wirklich wichtig wird die
Ja.
Rasse dann irgendwann nur halt, wenn man in den hohen Sport möchte.
Und was wären das dann für welche?
Also es gibt eigentlich da sehr, sehr, sehr viele. Also man kann sich da jetzt nicht irgendwie auf drei Stück einigen. Es kommt halt wirklich darauf an, dass die halt eben meistens Warmblüter sind. Also ich habe ein niederländisches Warmblut. Dann gibt es aber auch Hannoveraner, ist auch eine deutsche Rasse. Die sind sehr beliebt. Oder Oldenburger. Dann gibt es auch, glaube ich, ein englisches Warmblut. Die sind auch relativ gut dabei. Und dann gibt es da wirklich noch alles Mögliche. Da gibt es dann auch so gemischte Rassen. Ja, also so richtig drauf festlegen kann man sich eigentlich nicht. Es sind halt einfach wirklich so Sportpferde einfach. Also die mit den großen, langen Beinen, die relativ schlank und sportlich gebaut sind einfach.
Also halt eher so Präferenzen wie jetzt irgendwie so pflichtmäßig.
Ja. Also pflichtmäßig gibt es da eigentlich echt keine Vorschriften. Also wenn man einen Friesen hat, der da über 1,40 springt, dann kann man auch mit dem Friesen da ankommen. Also das ist da nicht so. Das ist halt einfach, dass die das halt veranlagt haben, dass die einfach rüberspringen können und darauf ja auch spezifisch gezüchtet werden.
Aber es ist ja eigentlich gut. Also kann man ja mit, egal was für ein Pferd man hat, kann man sagen, ich glaube an dich, Pferd, und dann
Ja.
kann man es machen.
Du hattest jetzt gerade schon von den Hirten gesprochen. Gibt es da bestimmte Größen und kann man die irgendwie variieren? Also ich glaube, es gibt ja so verschiedene Abstufungen, wie man das dann aufbauen kann, die Parcours und so.
Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall, also es fängt an bei so Reiterwettbewerben. Die sind dann aber sehr, sehr niedrig. So richtig anfangen tut es von E bis S. Also E steht so für einfach. A steht für Anfänger, L für leicht, M für mittel und S für schwer. Und dann gibt es da dazwischen aber auch noch Abstufungen. Also es gibt dann zum Beispiel ein A1-Sterne und A2-Sterne. Und das ist eben das A1-Sterne ist ein bisschen ein paar Zentimeter höher als das A und das A2-Sterne ist ein paar Zentimeter höher als das A1-Stern. Ja, beim L gibt es tatsächlich nur das L und dann geht es beim M wieder weiter, das ist dann M1-Stern, M2-Stern und dann bei S, S1-Stern, S2-Stern, S3-Stern. So richtig auswendig weiß ich jetzt gerade die Höhen tatsächlich nicht, weil die das auch geändert haben jetzt auf 2024 und ich dieses Jahr noch nicht auf dem Turnier war. Aber es ist eigentlich, also ich springe jetzt im L-Bereich und ich meine, das ist jetzt langsam so 1,15 Meter bis 1,20 Meter.
Ist ja auch schon hoch.
Ist schon hoch, ja.
Ich weiß es
Also,
nicht zu 100%, aber ich meine, das war so um die Richtung.
ich stand jetzt schon lange nicht mehr vor so einem Hochsprung-Ding, aber die 1 Meter fand ich da auch schon immer krass. Aber ich meine, es ist ein Pferd so, aber trotzdem.
Ja, doch, trotzdem.
Muss auch erstmal drüber kommen.
Ja.
Ja. Und also, ich glaube, je jünger das Pferd ist, ich glaube, es umso häufiger passiert ist, dass dann halt das Pferd so einfach sagt, so nö, aber. Ist es dann auch so, dass es so zwischendrin einfach passieren kann, dass, obwohl du das zum Beispiel öfters machst, auch mit deinem Pferd, dass es dann einfach sagt so, nee, da springe ich jetzt nicht drüber und dann einfach stehen bleibt oder so?
Also bei mir zum Glück hat meiner das nicht, diesen Reflex, dass er manchmal keine Lust hat. Aber es gibt sehr, sehr viele Pferde, die zum Beispiel vor irgendeiner Farbe Angst haben. Oder halt zum Beispiel, es gibt so Wassergräben, die kommen eben ab dem L-Springen dazu, die dann halt unterm Sprung liegen. Und es ist leider kein normales Wasser, was eben die Pferde kennen, sondern es ist halt so eine grellblaue Plane. Und normales Wasser ist ja eher so bräunlich, das ist dann nicht so dramatisch. Aber halt diese stechend blaue Plane, die dann halt darunter liegt, die tut halt manche schon irritieren. Und da stimmt schon, dass die dann halt da irgendwann ihre Routine einbauen und dann wird es nicht mehr so schlimm. Was mir tatsächlich einmal passiert ist, meine hat furchtbar Angst vor Silber. Also wir waren mal auf einem Turnier und da muss man sich davor immer warm springen, bis man dran ist. Und da ist irgendein Verein auf die Idee gekommen, einen Sprung wirklich komplett Silber anzumalen. Das heißt so ein bisschen wie so ein Spiegelmäßig. Und dann hat halt die Sonne gestrahlt und dann reflektiert es halt. Und damit viele Pferde nicht umgehen, weil die dann auch nicht wissen, so worauf renne ich jetzt gerade zu. Und da gibt es schon, umso höher man springt, umso gemeinere Sprünge machen die. Also da teilweise, wenn man da im CHI Oachen ist, das ist so ein Riesenwettbewerb, da haben die Birkensprünge, also wirklich aus Birken oder grellbunte Sprünge und verschiedene Wölbungen, also dass die Stangen dann nicht mal mehr gerade sind, sondern so gewölbt sind und alles. Also das wird dann echt anspruchsvoller. Also da müssen die Pferde ganz schön abgehärtet sein, ja.
Okay, krass, das ist ja voll der mentale Psychoterror für die armen Pferde.
Ja.
Daran hatte ich gar nicht so gedacht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einen Sprung einleitest, was musst du als Reiter antizipieren, damit das Pferd da rüberkommt? Also was musst du alles so machen?
Also ich muss halt wirklich darauf achten, dass mein Pferd den Sprung sieht und weiß, dass ich auf den jetzt gerade zusteuere, weil wenn ich in dem Parcours bin, dann stehen da teilweise 13 Sprünge. Und es ist ja meine Aufgabe, ihm zu sagen, in welcher Reihenfolge wir drüber gehen. Das weiß er ja nicht. Von dem her muss ich halt wirklich meine Zügel gut in der Hand haben und ich tue sehr viel mit meinen Beinen steuern. Also man tut sehr viel mit den Schenkeln steuern. Und da ist es dann eben wichtig, dass ich ihn dann gerade auf den Sprung richte. Also so früh wie möglich gerade drauf zu, dass er wirklich weiß, ah, okay, da muss ich jetzt rüber. Ja.
Und wie gibst du ihm dann das Zeichen, dass er da drüber springen soll? Einfach mit so einem, mit deinen Schenkeln oder macht er das automatisch?
Ja, also meine macht es zum Glück automatisch. Also die kriegen das ja auch antrainiert. Also die wissen ja dann und es macht denen ja auch Spaß, wann die drüber müssen. Klar, manchmal muss man denen dann so ein bisschen helfen, wenn die irgendwie mal selbst nicht sicher sind, wie weit sie noch brauchen, weil es sind ja mehrere Schrittfolgen. Also auf manche Sprünge braucht man vier Galoppsprünge, auf manche braucht man nur zwei. Und da, wenn das Pferd dann ein bisschen unsicher ist, dann muss man da schon irgendwie mal mit der Gerte so ganz leicht einfach antippen, einfach sozusagen so, hey, so jetzt ist der Moment. Einfach so halt unterstützen, aber wirklich so das Signal geben muss das Pferd selber.
Also übernimmt man dann halt eigentlich auch mit so komplett die Führung. So, es ist zwar okay, du machst es jetzt alleine, aber wenn irgendwas ist, so ich kann dir immer noch helfen, sodass halt so die Pferde so eine Art sicheres Gefühl dann haben.
Ja, also an sich ist sozusagen der Pilot ist immer der Reiter, aber von also dem Absprung und bis das Pferd wieder landet, kann ich ihm eigentlich nicht helfen. Also das muss dann das Pferd schon selber
Ja.
machen.
Ja, also wär ein bisschen schwer, dem Pferd im Sprung zu helfen.
Ja.
Und du meintest ja, dass da so verschiedene Abfolgen gibt und dass halt nur du das weißt, natürlich weißt ja nur du. Aber also ihr kriegt dann vorher schon, also bei den Wettbewerben, so einen Laufplan, wie ihr laufen müsst.
Also in den höheren Klassen kriegen die dann wirklich teilweise Pläne. Also es kommt ganz drauf an. Aber jetzt bei mir so, bei den hobbymäßigen Reitern, ist es halt so, dass man kommt aufs Turnier angefahren, man macht sein Pferd fertig und dann gibt es eben nochmal ein separates Abteil sozusagen, wo man das Pferd dann drauf vorbereitet. Und da gibt es dann auch zwei, meistens nur zwei Sprünge, was dann auch immer sehr stressig ist, weil dann da irgendwie 30 Leute mit ihren Pferden sind, die alle über diese zwei Sprünge drüber wollen. Und es ist immer ein riesen Gekeische und Gejohle. Und dann irgendwann ist dann sozusagen der Parcours freigegeben und der wird immer von Parcoursbauern gebaut. Und dann steige ich eben vom Pferd ab und dann muss meine Mutter ihn halten. Und in der Zeit hat man dann ein paar Minuten Zeit, um dann entweder alleine oder ich mache es immer mit meinem Trainer, halt in den Parcours reinzulaufen und dann kann ich das halt alles ablaufen und abmessen, also so mit Meterschritten abmessen, wie viele Galoppsprünge brauche ich da und dahin, welche Kurve kann ich am besten nehmen, wo kann ich zwischendurch, um Zeit zu sparen. Und das kann man dann eben schon ein paar Mal durchlaufen, dass man das dann so im Kopf hat. Aber das kann man halt leider erst so 10 Minuten, 20 Minuten vorher, bevor das Turnier anfängt. Und da muss man sich das halt schon gut merken können. Ja.
Also kannst du dir im Grunde selbst den eigenen Plan machen.
Naja, also es ist vorgegeben, Sprung 1, Sprung 2, 3, 4, 5.
Ah,
Also
okay.
es sind alles, also die Zahlen sind angegeben und es ist auch angegeben, von welcher Richtung man über den Sprung muss. Also zum Beispiel hat ein Sprung immer oben zwei Fahnen. Also oben links ist eine weiße Fahne und oben rechts ist eine rote Fahne. Und es kennzeichnet halt immer, von wo man über den Sprung geht. Also immer wenn ich drüber springe, muss die rote Fahne rechts von mir sein. Aber wie ich jetzt von Sprung 1 zu Sprung 2 reite, das ist sozusagen mir überlassen. Das
Ah,
kann ich mir
okay.
dann auch. Ja.
Interessant. Also ich habe erst gedacht, weil du es so ein bisschen erklärt hattest, da war es so in meinem Kopf so, dass ihr euch das selber ausdenken könnt. Aber das mit dem Plan macht ja eigentlich schon Sinn, weil ich meine, wie willst du es denn sonst bewerten? Also
Ja.
was, ja, was mir halt sonst noch so in den Kopf gekommen wäre, ist, dass ihr halt alle abarbeiten müsstet. Und dann, aber ich meine, ist ja gut, dass man dann halt zumindest so schon vorgegeben hat, wo man lang muss.
Ja, klar, und dadurch, also es gibt eigentlich eh immer nur einen Weg von Sprung zu Sprung, aber man kann halt dann meistens noch so ein bisschen variieren, ob man jetzt einen längeren Weg möchte, weil man das Gefühl hat, danach könnte das Pferd irgendwie ein bisschen wild sein und man braucht dann ein bisschen mehr Zeit, um wieder die Kontrolle zu bekommen. Oder wenn man sich denkt, ja, nee, komm, die Kurve ist jetzt nicht so eine enge Kurve, da kann ich auch eine kleinere nehmen, da habe ich ein bisschen mehr Zeit gespart. Also im Groben und Ganzen gibt es wirklich nur einen Weg. Man kann es halt dann selber individuell entscheiden, wie eng, weit, was für Abkürzungen da möglich sind. Ja.
Das ist gut. Das ist sehr cool,
Ja.
smart.
Also ich hatte noch eine generelle Frage zu den Wettbewerben. Also wenn du da ankommst, wie ist so deine Routine? Weil du musst ja mit mit deinem Pferd da anreisen und auch mit dem großen Container fahren. Da müssen ja dann immer deine Eltern oder so dabei sein. Kannst du irgendwie mal so eine Routine, wie du da immer so vorgehst, beschreiben?
Ja, klar, also das Hauptthema sozusagen, das fängt alles schon zu Hause im Stall an. Also man muss da meistens, weil die Turniere sehr, sehr früh sind, bin ich meistens so um 5 oder 6 im Stall. Und dann nehme ich mein Pferd aus der Box und tue ihn wirklich schön gründlich putzen. Und je nachdem, was für ein Springen ich sozusagen gemeldet habe, also für welches ich mich angemeldet habe, muss ich eben so Zöpfe flechten und die dann einrollen. Oder nicht. Also zum Beispiel im Stierspringen muss man den Pferden eben so Zöpfe machen, damit die Richter eben schön den Hals sehen können. Weil da kommt es ja drauf an, wie schön das Pferd da drüber geht und alles. Und da können die dann halt eben auch gut die Halsmuskulatur sehen. Und das ist halt da einfach wichtig und es sieht schöner aus. Und ja. Und dann kommt das Pferd eben auf den Anhänger drauf. Und dann fahren wir, je nachdem, meistens ungefähr eine halbe Stunde bis zu dem Turnierort. Dort hat man dann auf jeden Fall, also man hat eine Startnummer und die Startnummer muss man dann irgendwo am Pferd befestigen. Also entweder an der Trense vorne am Kopf oder eben an der Schabracke da am Sattel. Früher war nur eine Pflicht, jetzt seit 2024 sind zwei Startnummern Pflicht, also dass man auf beiden Seiten vom Pferd eine hat, damit es halt egal ist, von welcher Seite man an den Richtern vorbeireitet, dass die halt wirklich kontrollieren können, dass man der richtige Starter ist. Ja, und wenn ich dann am Turnier angekommen bin, dann tue ich mich erstmal ein bisschen umschauen. Ich lasse ihn meistens noch ein bisschen auf dem Hänger stehen. Tue erstmal gucken, wo alles ist. Und manchmal muss man auch den Pferdepass abgeben, wenn da zum Beispiel irgendeine Kontrolle ist. Also da gibt es auch öfters mal so Dopingkontrollen, wo dann halt Tierärzte da sind und die suchen sich dann einfach irgendein Pferd raus und sagen so, du musst uns jetzt mal bitte pinkeln, damit wir gucken können, dass du nicht gedopt wurdest. Und da muss man eben manchmal halt die Pässe abgeben, um zu gucken, dass die Pferde auch geimpft sind, weil es eben so bestimmte Angaben gibt, wie lang die Impfung schon her sein muss und wie lange man das nicht überstreiten darf, weil man sonst nicht starten darf, weil halt sonst das Risiko zu groß ist, dass man ein anderes Pferd anstecken könnte. Ja, und sobald das dann geregelt ist, kommt er vom Hänger runter. Bis dahin habe ich dann meistens auch meine Stiefel angezogen und mein Helm und ja, dann wird er noch gesattelt und fertig gemacht und dann gehen wir eben auf den Abreiteplatz. Das ist der Platz, wo man sich eben vorbereitet. Da trifft man sich dann sozusagen mit allen anderen Reitern. Dann stehen da zwei Sprünge meistens. Kommt auf das Turnier drauf an. Manchmal auch deutlich mehr Sprünge und die muss man sich dann individuell hoch oder runterstellen. Da ist halt dann immer praktisch, wenn man dann seinen Trainer dabei hat, damit der einem dann auch so ein bisschen den Sprung frei halten kann, weil es halt teilweise 30 Starter sind oder 40 Starter, die sich halt dann darum streiten. Und dann muss man sich da halt ein bisschen drauf vorbereiten, springen, je nachdem, wie das Pferd es halt braucht. Ja, und dann kommt ja dann eben das Parcours ablaufen, wo man dann den Parcours sieht und dann ist eigentlich nur warten, bis man dran ist. Ja. Und sobald man dann gestartet ist, muss man dann wieder zurück auf den Abreiteplatz und dann kriegt man entweder eine Zeit, beim Zeitspringen kriegt man dann eine Zeit, wie schnell man im Parcours war. Und je nachdem, wer halt dann der Schnellste war, hat dann gewonnen. Und beim Stilspringen kriegt man eine Note. Also die beste Note ist eine 10,0 und die schlechteste ist eben eine 1 oder halt 0, einfach wenn man halt disqualifiziert wurde. Und da ist dann eben auch der mit dem Besseren gewinnt und da muss man halt warten. Ja.
Oh, das Warten fände ich ja richtig schlimm.
Aber weißt du, wann du drankommst oder ist es so, ja, jetzt ist Startnummer die oder wenn du halt jetzt, keine Ahnung, 384 hast und 383 war zum Beispiel dran, weißt du dann, dass du schon dran bist oder ist es so komplett mixed?
Also man hat tatsächlich relativ ähnliche Zahlen, aber halt, die haben nichts mit der Reihenfolge zu tun. Das ist halt ein bisschen blöd, aber man kriegt immer so ungefähr einen Tag maximal vorher, meistens erst am selben Tag, hängt dann da eine Tafel am Abreiteplatz und da steht dann eben die Nummern drauf, wer Erster, wer Zweiter, wer Dritter, Vierter, Fünfter ist. Und dann wird halt immer der durchgestrichen, der jetzt gerade reinreitet. Und dann kann man eben schon am Anfang eben so gucken, ja, okay, die und die Nummer ist vor mir. Und dann irgendwann hat man sich das gemerkt, ah, okay, der geht jetzt rein, dann bin ich als nächstes dran. Also es ist immer individuell. Und was eigentlich tatsächlich ganz gut ist, an diesen Tafeln tun die dann auch die Zeiten direkt eintragen oder halt eben die Nummern, also die Noten. Ja, und dann kann man von außen eben auch beobachten, ob jetzt die Leute besser sind als man selbst oder nicht. Und mir ist es schon leider oft passiert, dass ich dann von den letzten zwei Leuten irgendwie von Platz zwei auf Platz vier runtergeschubst wurde oder einmal von Platz eins auf Platz drei runter. Und das ist dann schon ein bisschen frustrierend, aber
Glaube
ja,
ich.
vor allem dann stehen da die Leute und es ist so eine Kreidetafel. Und
Ja.
dann haben wir so Walkie-Talkie und dann sagt halt der von drinnen, sagt dann, ja, okay, der und der war so und so schnell und es kommt halt auch auf die hundertste Sekunde an, also 6,3 oder 6,4. Und dann war ich irgendwie bei 15,1 und die letzte Starterin war irgendwie bei 15,0 und dann war ich halt weg vom Fenster, so, das ist halt immer ein bisschen ärgerlich, aber gehört
Ja.
dazu.
Boah, es muss richtig schlimm sein, wenn du so dein Name, man sieht so dein Name
Ja.
ganz oben und dann kommen die mit dem Schwamm und wischen einmal drüber. Boah.
Ja, das tut dann schon weh.
Oh,
Ja.
glaube ich. Aber
Eieiei.
an sich die Bewertung, wie läuft die ab? Also ist da viel dann dabei mit, wie gut das Pferd dann über die Hürde kommt, also über das Hindernis? Oder wird es nur nach der Zeit bewertet?
Also eben beim Zeitspringen kommt es nur auf die Zeit drauf an, außer man, also wenn du jetzt über einen Sprung gehst und das Pferd halt eine Stange mitreißt, dann gibt es halt Abzug. Also dann kriegt man Zeitfehler. Das heißt, dann eine bestimmte Zeit wird dann von deinem Ergebnis abgezogen. Aber man kann dann trotzdem irgendwie noch Erster sein, wenn man so eine krasse Zeit hatte, dass dieser Zeitfehler, den man dann angerechnet bekommt, nicht wirklich einen Unterschied macht, dann kann man trotzdem dadurch gewinnen. Von dem her kann man da zum Glück nicht viel schummeln beim Zeitspringen. Aber beim Stilspringen, vor allem halt, wenn man eben nicht in den hohen Klassen reitet, gibt es schon sehr viele Sympathierichter, die halt dann, ach ja, das ist die von meiner Kollegin, die Tochter, oder keine Ahnung, das ist der Opa von einer, die da reitet. Dann, ich meine, klar, das sagt keiner wirklich, aber das merkt man einfach, dass da manche halt aus der Sympathie halt dann eine bessere Note bekommen. Das ist halt so ein bisschen so das Thema, aber meistens sind die schon recht fair, aber es ist mir auch selbst schon mal passiert, wo ich mir dachte, also sorry, aber das kann auch nicht wahr sein. Aber ja, also es sind zum Glück nur Ausnahmen, aber kommt halt trotzdem vor.
Aber ist es dann so, dass wenn du dann dahin kommst und du dann so denkst, boah, nicht der schon wieder, der das bewertet, weil du den schon kennst, so schiedsrichtermäßig wie bei uns.
Also zum Glück nicht so ganz. Also klar, man merkt dann irgendwann schon, so es kristallisiert sich dann schon raus, wer dann so gegen blonde Mädchen ist und wer eher so für blonde Mädchen ist. Und es gibt sehr viele Richter, die tatsächlich auch Männer pushen. Das ist halt so, weil im Springreiten sind die Männer halt so ein bisschen dominanter. Dann gibt es aber auch ganz viele, die Männer hassen. Also irgendwann mit der Zeit weiß man dann schon, ja, okay, das Springen sollte ich jetzt vielleicht nicht nennen, weil da habe ich jetzt nicht so die besten Chancen beim Richter. Ich meine, an sich ist es sehr, sehr schade, weil eigentlich sollten die alle eine neutrale Meinung haben, aber das ist halt schon schwer, weil jeder hat irgendwie eine veränderte Ansicht. Also so das Unterbewusstsein bestimmt halt leider trotzdem viel mit. Und da gibt es halt dann auch oft Starter, die zum Beispiel, deren Väter halt schon einen eigenen Reiterhof haben und die haben die Pferdeverfügung, seit sie 5 sind. Und dann laufen die da mit ihren Pferden entlang. Du weißt schon direkt so, ja, man kann jetzt eigentlich gleich nach Hause gehen. Also die gewinnt es eh, weil halt die Richter die kennen und die Väter kennen den Richter. Und die haben halt super gute Pferde vom Vater und so. Also da gibt es halt immer so ein paar Spezialisten.
Aber ich
Ja.
glaube, das ist auch in jedem Sport so.
Ja,
Also,
ich glaube,
ja.
da kommt man nicht drum rum. Ja.
Ja, das ist sowas, das hat so jede Sportart einfach, ja, wie
Ja.
ich gesagt habe. So. Es gibt immer so mindestens eine Person, wo man schon so ist, so, ja.
Ja.
Ja, aber ist es dann auch so klischee-mäßig dann teilweise? Ich meine, es gibt ja so dieses Pferdemädchen-Klischee und alles und. Würdest du so sagen, dass es so richtig krass ist oder dass du sagst so, nee, also eigentlich ist es halt, wie gesagt, einfach so ein krasses Klischee, das eigentlich nicht mehr oder halt nie gestimmt hat?
Was meinst du unter Klischee?
Also zum Beispiel viele sagen ja so, ja, und man merkt voll, dass sie so Pferdemädchen sind oder sowas.
Ja, also es kommt wirklich drauf an. Also ich war jetzt nie so zum Beispiel jetzt das Mädchen, die halt so Pferdestickerhefte hatte oder sowas. Aber man kriegt es schon oft so an den Kopf geworfen, so, oh, schon wieder so ein Pferdemädchen, so, du kannst nur über dein Pferd reden, deine Personalität ist so dein Pferd, du hast nichts anderes zu tun. Und ich meine, es stimmt auch, ich habe zu nichts anderem eigentlich Zeit. Ich meine, es ist halt nun mal ein Lebewesen und es ist leider nicht wie eine Katze, die halt frei rumlaufen kann sozusagen und man ihr nur Futter geben muss. Von dem her, ja, es stimmt einerseits schon, dass man halt sozusagen seine ganze Zeit dann bei den Pferden verbringt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Pferdemenschen halt jetzt so ein bisschen so wie hier drauf sind. Weil wenn ich so Pferdemädchen höre, dann denke ich selber so an so ein bisschen komische, eigenartige kleine Mädchen, die dann da so ein bisschen rumkeifen und so. Aber ja, das gibt's halt auch überall. Ist halt wirklich eigentlich nur ein Klischee.
Ja, also alle, die jetzt daran gedacht haben, Klischees wegräumen, Leute.
Klischees aus dem Weg gestrichen.
Ja. Ist halt einfach nicht so. Weil meine
Gemacht.
Cousine, also hat, ich glaube, Voltigieren gemacht. Und keine Ahnung, woran man jetzt so Pferdemädchen festmacht, weil Mai, sie sind halt bei ihrem Pferd. Lass sie doch bei ihrem Pferd sein. So, andere sind beim Basketball, beim Handball, keine Ahnung wo. Sie ist halt bei ihrem Pferd, bei ihrem Sport so.
Ja. Immer Menschen, die das ein bisschen zu ernst nehmen. Und ich meine, ich rede am liebsten auch den ganzen Tag über meinen Gaul. Also so, ja, ist halt so ein bisschen so mein bester Freund mäßig. Aber es kommt halt wirklich drauf an, wie extrem man das nimmt. Also selbst ich habe Leute, wo ich mir denke, so, oh mein Gott, was bist du für ein Pferdemädchen? Aber es kommt halt einfach wirklich auf die Person an. Aber das kenne ich selber, dass ich mir denke, boah, okay, jetzt chill mal. Ja.
Ja, die gibt's auch immer und
Gut.
überall.
Ja.
Ja, Bijou.
Solches Wagen. Okay, wir gehen
Du
in
kannst
die,
es machen.
wir gehen in die persönliche Ebene über und fangen mit der ganz Basic-Frage an. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, das ist wirklich persönlich. Aber ich erzähle das gerne. Also ich habe inzwischen da auch kein Problem mehr damit. Mir ging es 2000, oh, jetzt muss ich überlegen, 2000. 20 und 2021 mental sehr, sehr schlecht. Und ich bin aber schon immer geritten. Also meine Tante hat auch schon Pferde, aber sie lebt halt leider in Berlin. Das heißt, es bringt mir nichts, weil ich wohne in Süddeutschland und das hat mir halt wirklich nichts gebracht. Aber seitdem ich denken kann, bin ich irgendwie wöchentlich mal in einem Stall gewesen, hatte da mal einmal die Woche ab und zu mal eine Reitstunde. Und es war halt schon so immer so ein Kindheitstraum von mir, so ein eigenes Pferd zu haben. Aber ich wusste halt immer, dass es halt sehr, sehr unrealistisch ist, weil Pferde halt unfassbar teuer sind und sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und darum hatte ich das eigentlich so abgeschminkt. Ja, dann ging es mir 2020 und 2021 mental sehr, sehr schlecht und musste auch in eine Klinik gehen. Und da hat man dann eben so ein bisschen therapeutische Hilfe bekommen und war wirklich sehr, sehr gut und hat mir auch sehr, sehr geholfen. Und da hatten dann meine Eltern ein Gespräch mit meiner Therapeutin. Und haben halt überlegt, weil ich eben dort wirklich stationär war, haben halt dann überlegt, ja, wie sie mir das Leben so zu Hause ein bisschen fröhlicher machen können, dass ich mich halt ein bisschen mehr auf meinen Tag freue, dass ich eine Routine habe und dass ich halt wirklich so weiß, was ich zu tun habe und Verantwortung übernehmen kann. Und dann sind sie tatsächlich zu dem Entschluss gekommen, dass ich ein Pferd bekomme, wenn es mir dann besser geht und wenn ich mir auch Mühe dabei gebe, dass ich halt in den Therapien mitmache und so weiter. Und ja, es hat mir auch tatsächlich sehr weitergeholfen. Also, dass ich halt dann auf ein Ziel drauf hinarbeite. Ja, und dann war ich zu der Zeit 13 Jahre alt. Da haben wir uns dann direkt, nachdem ich nach Hause gekommen bin, ungefähr 2 Wochen später, haben wir uns auch direkt auf die Suche begeben. Und dann hatte ich mein erstes Probereiten auf einem Gestüt. Und ja, das Pferd haben wir dann auch direkt mitgenommen. Das war sozusagen echt ein Glücksgriff. Ja.
Das ist schön.
Das
Fährt
ist
direkt.
voll süß. Das ist voll toll.
Ja, das ist wirklich.
Ist schön. Gesucht,
Ja, es gibt auch,
gefunden.
es gibt sehr viele Leute, die dann halt so sind, so, ja, du hast dein Pferd geschenkt bekommen. Ja, ich bin 13 gewesen. Soll ich
Ja,
mir
eben.
selber kaufen, oder?
Kurz
So,
bearbeiten gehen.
ja, und das habe ich ja nicht einfach so bekommen, weil ich mir so dachte, so, Mami, Papi, bitte, ich möchte ein Pferd. Sondern das hatte halt wirklich einen Hintergrundgedanken.
Ja.
Und ja,
Nur mal
hat.
kurz so als Nebenfrage, wie viel kostet so ein Pferd?
Sehr, sehr unterschiedlich. Also
Ja.
in den letzten Jahren sind wirklich die Preise gestiegen um Welten. Also du kriegst wirklich so einen klapper alten Gaul, kannst du noch für 10.000 verscherbeln, weil halt einfach der Markt ist riesig, riesengroß. So viele Leute suchen ein Pferd, aber man findet kaum Pferde. Also wenn man dann ein Pferd hat, dann ist es halt entweder unfassbar teuer, also dass die irgendwie 50.000 wollen, oder man hat ein Pferd, da denkt man sich, okay, das ist so bei 20.000, 15.000, das ist noch so im Rahmen, aber dann haben die halt irgendwie, was weiß ich was, schon für Arztuntersuchungen und das gebrochen und da und Kolik und was weiß ich was, wo ich mir dann denke, ja, nee, ein chronisch krankes Pferd für 15.000 € oder so, das braucht es halt auch nicht sein, aber da schwankt es wirklich von, ich würde mal sagen, so 8.000 € bis über 200, 300, 400.000 € bis zu, also manche Pferde sind mehrere Millionen. Also hoch geht's immer von
Ja,
den Preisen her.
okay. Ja, das
Ja.
ist schon krass. Aber das hätte ich nicht gedacht, dass der Markt so groß ist da für Pferde, weil man muss sich ja schon drum kümmern. Also so ist es ja
Ja,
nicht.
das Problem ist halt, dass man, es gibt zwar schon viele Pferde, aber es haben halt viele Pferde, haben halt irgendeine Erkrankung. Und es
Ja.
muss nicht heißen, dass diese Erkrankung die behindert. Also zum Beispiel meiner hat auch einen kleinen Schaden, sage ich jetzt mal, aber ihn tut es nicht beeinträchtigen. Aber es kann halt auch sein, dass ein Pferd mit einer noch kleineren Beeinträchtigung dann aber das so beeinflusst, dass es dann gar nicht mehr laufen kann. Also man kann es halt nie einschätzen. Es gibt Pferde, die haben wirklich, da denkst du dir, wenn du da die Röntgenbilder anguckst, der ist komplett kaputt, aber der läuft wie eine Eins, weil es den irgendwie nicht, ihm nicht wehtut. Und dann hast du ein Pferd, das hat nichts. Du denkst dir, hä, der sieht super aus, der ist kerngesund und der ist irgendwie nach 2 Jahren ist der fertig. Das ist halt so das Problem, dass man das halt absolut nicht einschätzen kann. Das ist sehr, sehr
Ja,
schwer.
aber es ist halt auch wieder deswegen, dass halt einfach Lebewesen sind und es ist halt so eine kleine Wundertüte, was man da bekommt.
Ja, voll.
Okay, aber gibt's eine Sache, worauf du so richtig stolz bist oder was so ein Erlebnis ist, was so in deinem Kopf ist, was so einfach richtig toll war?
Boah, da gibt es sehr viele Momente, weil ich glaube, ich bis heute, also ich habe ihn jetzt seit 3 Jahren und bis heute ist es irgendwie noch nicht so wirklich in meinem Kopf angekommen, dass ich ein Pferd habe. Also es ist zwar realistisch, ich bin jeden Tag seit 3 Jahren im Stall, aber irgendwie fühlt es sich immer noch so ein bisschen an wie so ein Fiebertraum. Von dem her sind so alle kleinen Glücksmomente, fühlen sich irgendwie halt an, als, keine Ahnung, hätte ich irgendwie einen großen Preis von was weiß ich wo gewonnen. Aber was mir immer mich sehr, sehr, sehr glücklich macht, ist, wenn ich mein Pferd reinhole von der Weide und er mir dann entgegenläuft. Zum Beispiel, wenn er mir dann so entgegenrennt. Oder jedes Mal, wenn ich halt in den Stall komme und die Tür aufmache, dann wiehert er mir entgegen. Jedes Mal. Wirklich. Und nur mir. Meiner Mutter nicht, meinem Vater nicht. Die sieht er
Ja.
auch jeden Tag. Aber nur mir. Und da könnte ich jeden Tag, egal was für einen Scheißtag ich hatte, ich komme im Stall, ich mache die Tür auf. Er steht da, schaut mich an, wiehert. Und ich denke nur so, ja, bester Tag ever. Also,
Oh.
besser kannst du nicht laufen.
Wie
Ja,
süß.
das ist schon.
Weißt du, Lara, das erinnert mich ein bisschen an euren Hund, der so, also wirklich. Laras Vater kommt in den Raum, betritt den Raum, also die Wohnung. Dieser Hund tickt aus. Er ist so happy, ihn zu sehen. Und es ist einfach so süß, wie Tiere sich
Ja.
freuen können über Menschen, die sie einfach gerne haben. Es ist so, ja,
Ja, inzwischen kommt er mir sogar
unbeschreiblich. entgegen. Also wenn meine Mutter mir die Tür aufmacht, wenn ich von der Schule komme, dann kommt er ab und zu die Treppen schon so runtergelaufen und guckt dann so, wo ich bin.
Oh.
Ja,
Oh.
süß. Tiere können echt süß sein.
Ja. Ja.
Dann zur nächsten Frage. Was willst du doch so erreichen? Was sind so deine Ziele generell? Was hast du noch so vor?
Ich meine, klar, ich glaube, von jedem Reiter ist so, gar nicht von jedem, aber von vielen Reitern ist so der Traum, erfolgreich darin zu werden. Das ist auch, wird auch für immer mein Traum bleiben, halt eben eine erfolgreiche Springreiterin zu werden. Aber dafür fehlt mir leider die Finanzierung und vor allem die Kontakte. Also es wird für immer so mein Top-One-Ziel sein, aber es ist leider sehr, sehr unrealistisch. Aber man darf träumen.
Naja, ich meine, vor 3 Jahren war es ja noch unrealistisch, dass du ein Pferd bekommst. Also von
Ja,
daher.
eben, eben.
Also. Ich kann es auch nur immer wieder
Aber
sagen, vielleicht hört sich jemand den Podcast an und denkt sich ja dann, vielleicht, warum nicht? Auf jeden
ja,
Fall.
ich hoffe einfach
Fingers
weiter.
crossed. Ja, einfach ganz fest dran glauben.
Obwohl man
Man
kann auch mit dem Sport Geld verdienen, oder? Also, das ist
Ja,
schon.
also man kann schon richtig Geld verdienen. Also wirklich, wenn man wirklich so einer der Größten ist, die verdienen schon eine große Menge. Aber da darf man halt auch nicht unterschätzen, dass die halt dann die dementsprechend absolut unfassbar teuren Pferde kaufen, weil die halt einfach das Vermögen brauchen von den Pferden. Und dann halt die ganzen Reisen, die fliegen ja teilweise nach Amerika rüber mit 3 Pferden und es kostet ja, also ein Flug hin nach Amerika mit einem Pferd kostet allein 15.000 Euro. Und das ist halt schon, es ist unfassbar, unfassbar teuer. Aber klar, die haben dann halt auch so ihre Sponsorer und ja, ich glaube, da kommt es wirklich drauf an, wie viel man sozusagen von den Sponsoren gezahlt bekommt. Aber an sich kann man da echt sich eine Goldgrube verdienen.
Oh
Ja,
ja.
aber andererseits kann es halt auch passieren, dass ein Pferd mal doof aufkommt und dann hast du, keine Ahnung, 200.000 gezahlt und dann innerhalb von 3 Millisekunden ist
Es
halt so
ist
das Nachwuchspferd halt dann kein Nachwuchspferd mehr.
ja.
Das ist halt immer ein großes Risiko, wenn man mit Tieren arbeitet.
Also
Ja.
ja, das ist auch immer so. Also bei mir in der Klasse ist eine, der ihre Cousinen machen auch irgendwas mit Pferden. Ich weiß nicht was. Und jetzt, wo du es so gesagt hast, so dass halt so ein Flug irgendwo hin echt viel Geld kostet, die sind auch ständig irgendwo. Und das ist auch so krass einfach, weil
Ja.
einfach immer irgendwo hinzufliegen, so mit einem Pferd, ich meine, es ist auch bestimmt stressig für die Tiere auch an sich, dann immer irgendwo zu sein und immer irgendwas zu haben. Ich meine, ich glaube, je bekannter oder je erfolgreicher man das macht, ich glaube, umso stressig ist es dann halt auch für sich selbst und für das Tier dann auch noch.
Ja, klar. Ja, ich meine, die Pferde gewöhnen sich da ja zum Glück schon mit der Zeit dran, vor allem weil die ja auch relativ jung davon dran gewöhnt werden. Und da geht es dann schon fit. Aber zum Glück fliegen tun die meistens wirklich irgendwie nur wirklich, wenn es übers Meer geht. Also sonst sind die eigentlich immer mit so LKWs unterwegs, die man auch teilweise wahrscheinlich oft auf der Autobahn auch sieht. So diese riesen LKWs, die dann hinten dran nochmal Anhänger dran haben. Und damit fahren die dann teilweise von Deutschland bis nach Spanien runter und hoch in Norden. Also fliegen. Soweit ich das mitbekommen habe, tun die tatsächlich wirklich nur, wenn es notwendig ist. Und da bin ich auch froh, weil wenn man sich das mal anguckt, wie die Pferde fliegen, also für mich wäre das ein Albtraum. Also da gibt es Reportagen und Dokumentationen. Ich meine, klar, es ist immer noch total tierfreundlich, die kriegen da Futter, Wasser, alles gut. Aber es ist halt trotzdem schon ein Brocken. Also ich würde meinen da nicht reinkriegen. Der würde sagen, nee, nee, du kannst es alleine machen.
Ja, ich meine
Ja.
auch, es kommt doch immer darauf an, wer das macht, wer fliegt, wer sich da seine Flugziele setzt. Aber
Ja.
ich meine, wenn dann das Pferd dann sagt, ich habe keinen Bock drauf, dann sollte man einfach drauf hören und dann das Pferd einfach machen lassen und sagen, okay, dann halt nicht. Aber
Ja, klar.
ja, ich glaube, wir sind dann langsam am Ende. Also wir haben von uns aus keine Fragen mehr.
Ja. Nee, also ich
Ja.
fand's cool. Also
Ja.
das war ganz anders. Also das war ganz anders. Das ist ja auch so ein Sport, wo du echt vom Tier auch abhängig bist. Das fand ich auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Sicht auf Sportarten. Das war echt interessant, fand ich. Ja.
Das freut mich.
Ja, halt dieses zwischen Mensch und Tier, das ist halt auch echt
Ja.
das ist echt krass eigentlich, weil man
Das ist
halt
auch mehr
so
so auf moralisch mäßig.
und sehr viel Vertrauen auch.
Ja.
Ja. Ja, klar. Und es muss zwischen dem Reiter und dem Pferd muss das stimmen. Sonst kann man machen, was man will. Wenn das nicht passt, dann passt es nicht. Das ist halt wirklich krass.
Aber es ist ja schön, dass du und dein Pferd, dass ihr euch gefunden habt, dass das bei euch so richtig toll läuft. Und wer weiß,
Ja.
irgendwann kommt da vielleicht noch was. Man weiß ja nie.
Mal schauen.
Ja,
Ja.
auf jeden Fall war es toll, dass du da warst und uns ganz viel erzählt hast. Ja.
Danke, fand ich auch.
Und ja, jetzt wissen wir alle mehr über Springreiten. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal noch was anderes her mit Pferden. Dann können wir auf jeden Fall schon mal sagen, wir haben ein bisschen Vorahnung auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wenn wir fertig, oder Bijou?
Yes, hören wir uns beim nächsten Mal mit einer wunderbaren Folge.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.